Liebe Geschwister, das Kapitel 14, das wir aber nicht betrachten, beginnt mit der Aufforderung des Apostels, jaget daher der Liebe nach. Es fällt dabei auf, dass wir jetzt aufgefordert werden, von der in unsere Herzen ausgegossenen Liebe Gebrauch zu machen, sie auszuleben. Wir dürfen feststellen, dass wir wieder Stellung und Wandel vor uns haben und diese auseinanderhalten müssen. Unverlierbar die Stellung, aber beschenkt in der überfließenden Gnade Gottes zu einem würdigen Wandel. Man kann das Geschenk, sei es das der Liebe oder unserer Rettung und andere mehr, als Selbstverständlichkeit annehmen und ruhen lassen. Oder aber man kann sich bemühen, es voller Dankbarkeit anderen zu bezeugen, es, wie ich schon sagte, auszuleben. Ganz bewusst springe ich jetzt zum Kapitel 15, das wir gehört haben, die Verse 1 bis 11, als dem Anliegen des ersten Korintherbriefes, nämlich die Berufung zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Der Apostel zeigt durch die einzelnen Kapitel hindurch, wie von dieser Gemeinschaft aus das Glaubensleben in der jungen Gemeinde in Korinth bestimmt wird. Er beleuchtet dieses Thema von allen Seiten. Nur eine durch den Geist regierte und auf den Sinn seiner Berufung vorbereitete Gemeinde kann auch in jenem Glaubensgut wachsen, das ihr als zukünftige Aufgabe in den überhimmlischen Regionen bestimmt ist. Das Hauptthema in dem 15. Kapitel ist, wie unser Themenwahl ist, Gemeinschaft mit dem Auferstandenen und die Todesüberwindung. Eingangs legitimiert sich Paulus als Apostel für sein herrliches Evangelium als von dem erhöhten Herrn dazu Beauftragten. Gemäß der mir von Gott gegebenen Gnade lege ich als weiser Werkmeister den Grund, ein anderer aber baut darauf weiter. Ein jeder aber gebe Obacht, wie er darauf baue. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und der ist Jesus Christus. Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10 und 11. Diesen Grund ließ Gott durch einen Mann legen, der, menschlich gesehen, zunächst alles andere als dafür geeignet erschien. Paulus, vormals Saulus. Dieser Grund, gelegt durch einen weise gemachten Werkmeister, ist ein neues Evangelium, welches sich sehr deutlich von dem bereits vorhandenen und von Petrus vertretenen Evangelium unterschied. Damit sind wir an der wohl wichtigsten Weichenstellung angelangt, welche die Körpergemeinde beachten muss. Dieses neue Evangelium durfte der Apostel Paulus enthüllen. Es richtet sich an alle Nationen und weist von der Erde weg auf eine überhimmlische Berufung. Dieses Evangelium war von den Äonen an in Gott verborgen und wurde nun nach dem Ratschluss Gottes bekannt gemacht. Dadurch konnte nun auch durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der Überhimmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Aber kehren wir zurück zu unserem Text. Ich mache euch aber, meine Brüder, das Evangelium bekannt, das ich euch verkündigte, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht. Ein hohes Lob an die Korinther. Sie hatten das neue Evangelium angenommen, ja, sie standen darin, wenn auch, wie wir wissen, noch mit Mängeln behaftet. Entscheidend aber war die Weichenstellung, und die war in Korinth richtig, stimmte also die Richtung. Vers 1 geht in Vers 2 wie folgt über, durch welches ihr auch gerettet werdet. Wenn ihr das Evangelium in der Ausdrucksform festhaltet, in der ich es euch verkündigte, außer wenn ihr nur zum Schein glaubt. In unserem Text mag uns das gerettet werden befremden. Aber dies lässt sich wohl wie folgt erklären bzw. das Rätsel auflösen. Wir dürfen nach Epheser 2, Vers 8 wissen, dass wir bereits in der Gnade Gerettete sind. Unsere Rettung in der Gnade steht für uns im Glauben unverrückbar fest. Die buchstäbliche Durchführung aber geschieht erst, wenn unser Herr gemäß 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 zur Entrückung aus den Himmeln erscheint. Beachten wir auch hier das neue Evangelium des Paulus. Weder der Herr selbst während seiner Erdenzeit noch seine Jünger erwähnen etwas von der Entrückung der Gemeinde in den Himmel. Vielmehr lehrt die ganze Schrift, außer den Paulusbriefen, dass der Herr zwar auch wiederkommt, aber auf den Ölberg in Jerusalem und dies zur Aufrichtung des Tausendjahrreichs auf der Erde. Wir dürfen uns auf sein Erscheinen zur Entrückung freuen. Zum vom Vater festgesetzten Zeitpunkt, um uns zu sich zu holen und dies für alle Zeit. Pauli Evangelium beruft in die Gnade Christi. In der Gnade sind wir ausnahmslos Gerettete. Dieser Rettung kann nichts Menschliches, also keinerlei Werke, hinzugefügt werden. Das Königreichsevangelium hingegen erfordert menschliche Werke. Ohne diese Werke ist der Mensch nicht gerechtfertigt. So lesen wir das in Jakobus 2, Vers 24. Die List Satans besteht darin, an den menschlichen Ehrgeiz zu appellieren. Du bekommst nicht alles geschenkt. Du musst auch etwas dafür tun. Und dieses Tun kommt ja sehr vielen Menschen auch entgegen. Dagegen steht festhalten an dem, was Paulus verkündigt hat. Fest in der Gnade stehen bleiben, die ja überströmend ist. Überströmend heißt ja auch, dass unsere täglichen Kränkungen Gott gegenüber hinweggespült werden. Das zu wissen, darf uns froh und glücklich machen. Wir fahren in unserer Textbetrachtung fort. Da geht es weiter, denn an erster Stelle habe ich euch das überliefert, was auch ich erhielt. Dass Christus für unsere Sünden starb, den Schriften gemäß. Die ersten beiden Verse benannten das grundlegende Evangelium. Jetzt geht es um die Grundlage desselben. Dabei überliefert Paulus den Korinthern das, was er von seinem erhöhten Herrn durch Enthüllungen erhielt. Es ist ein überwältigender Einblick in den Ratschluss seines Willens, wenn wir erkennen dürfen, dass Gott von Anfang an das Finstere und Böse erschaffen hat Jesaja 45, Vers 7, um den Menschen in Sünde zu führen, denn nur auf dem dunklen Hintergrund der Sünde konnte der Mensch die wahre Liebe Gottes erkennen. Doch noch bevor der erste Mensch in Sünde fallen konnte, stand das Opferlamm bereits fest. Petrus durfte dies niederschreiben, Petrus 1, 19, 20 überliefert, dem kostbaren Blut Christi als eines makellosen Lammes vorher erkannt, zwar vor dem Niederwurf der Welt. Gott hat seine Schöpfung nicht dem Zufall überlassen, auch nicht dem Menschen selbst, wie er sich denn entscheidet. Nein, das ganze All hat von Anfang an eine Richtung, und zwar zu ihm hin. Römer 11, 36. Und diese Richtung führt über den absoluten Mittelpunkt, nämlich über das Kreuz Christi. Am Kreuz starb unser Herr für unsere und der ganzen Welt Sünden, ein Ereignis von kaum fassbarer Tragweite. Für uns bedeutet diese Tat unseres Herrn ganz persönlich, wir haben durch sein Blut die Freilösung von aller Sünde und Schuld, und dies betrifft die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und dies mündet in die Herrliche von Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 38 niedergeschriebene Erkenntnis, dass fortan weder Tod noch Leben, weder Boten noch Fürstlichkeiten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Schöpfung uns werden scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Unser Text fährt fort, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag auferweckt worden ist, den Schriften gemäß. Unsere zur Betrachtung gewählten Verse beinhalten das Zentrum unseres Glaubens, die Grundlage für unsere herrliche Erwartung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Auch wieder aus 1. Thessalonicher 4, 14 folgende. Oder, wenn wir aber zusammen mit Christus starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, wissend, dass Christus auferweckt aus den Toten nicht mehr stirbt. Wir haben das in diesen Tagen schon gehört. Die Auferstehung unseres Herrn ist allein das Werk des Vaters. Es ist das Evangelium Gottes über seinen Sohn, wie es Römer 1, Verse 1 bis 3 nennt. Jesus Christus ist der Auferweckte und der Lebendige. Und Paulus will uns hier zeigen, dass wir in die Gemeinschaft dieses Lebendigen und des zu Rechten Gottes sitzenden Christus berufen sind. Was für eine herrliche Berufung. Und diese Berufung kommt nicht von uns und kann auch nicht durch uns herbeigeführt werden. Sie beruht vielmehr nur auf unserer Auserwählung in Christus, die vor dem Niederwurf der Welt durch Gott selbst gemacht wurde. Epheser 1, 4 liegt dieser Aussage zugrunde. Und dazu passt auch, die er, Gott, aber vorherbestimmt, diese beruft er auch. Und die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, diese verherrlicht er auch. Römer 8, 30. Paulus fügt noch an, den Schriften gemäß. Dies soll auf die Zuverlässigkeit der Auferstehungszeugnisse in der Schrift hinweisen. Ja, glaubwürdig ist das Wort und jeden Willkommens wert. Dass wir uns auf den lebendigen Gott verlassen, welcher der Retter aller Menschen ist. Das dürfen wir erkennen, lesen aus 1. Timotheus 4, 9 und 10. Ich darf da jetzt Gedanken unseres Bruders A. Sönnigsen einflechten. Zitiere: Nicht vermehrte Erkenntnis, die ja allein ihre Grundlage in der geoffenbarten Gnade dieses Evangeliums hat, hebt uns über Geschwister mit weniger Erkenntnis heraus. Erkenntnis ist ebenso wenig etwas Verdienstvolles wie die zum Glauben empfangene Gnade. Wer hat es dir denn zuerkannt, unterschiedlich zu beurteilen? Was hast du aufzuweisen, das du nicht erhalten hättest? Wenn aber auch du es erhieltest, was rühmst du dich, als ob du nichts erhalten hättest? Das steht so in 1. Korinther 4, Vers 7. Sind wir also nur dankbar auch für dieses Gnadengeschenk? Zur Fortsetzung unserer Textexegese darf ich zuerst die Verse 5 bis 7 lesen. Dass er dem Kephas und darauf den 12 erschienen ist. Darauf erschien er über 500 Brüdern auf einmal, von denen die Mehrzahl bis jetzt verbleibt, einige aber sind schon entschlafen. Darauf erschien er dem Jakobus und danach sämtlichen Aposteln. Paulus nennt Kephas gleich Petrus, wohl deshalb zuerst, weil er ihn damit als das Fundament, als Felsen für die Königreichsgemeinde auf den Boden Israels herausstellt. Danach erschien er den 12, dies dürfen wir als das Auferstehungszeugnis für Israel bewerten. Und die Nennung von über 500 Brüdern, von denen wir sonst nirgends in der Schrift lesen, stellt uns vor Augen, dass zwar viele hofften, den Herrn noch zu Lebzeiten als Wiederkommenden zu erleben, dass aber die Zeit seiner Wiederkunft noch nicht gekommen war. Jakobus wird als Einzelzeuge benannt. Er war Leiter der jüdischen Gemeinde, nachdem die übrigen Apostel Jerusalem verlassen hatten. Sein Dienst war die Vermittlung zwischen Kephas, wiederum Petrus, und Paulus. Dies lesen wir so in Apostelgeschichte 15, 13 folgende. Mit den noch genannten sämtlichen Aposteln sind wohl alle gemeint, die vor der Verstockung Israels die Auferstehungsbotschaft verbreitet haben. Alles in allem, unser Herr und Haupt lebt und wir werden mit ihm leben. Dies ist doch eine in der Schrift eindeutig bezeugte, beglückende Tatsache. Vers 8. Zuletzt von allen aber erschien er auch mir gleichsam einer Frühgeburt. Denn, so steht es da, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht würdig genug bin, Apostel genannt zu werden, weil ich die herausgerufene Gemeinde Gottes verfolgte. Da noch einmal bei Bruder Sönnigsen Stibitzen. Warum? Weil kurz und prägnant gefasst. Allen übrigen erschien der Herr hier auf Erden und in menschlicher Gestalt und 40 Tage lang nach seiner Auferstehung war er ihr Lehrer. Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 8. Dem Paulus aber erschien Christus in seiner himmlischen Glorie als einer Frühgeburt, und zwar damit jener während der Apostelgeschichte in seiner Berufung und in seinem Dienst ein Typus seines Volkes sei. Saulus alias Paulus war ein Feind Jesu wie Israel und doch zugleich ein Geliebter nach der Auserwählung. Bibelstellen Römer 11, 28 und Apostelgeschichte 9, 15. Falscher Eifer trieb ihn an, wie auch die Juden. Paulus wird kurze Zeit blind, wie auch Israels Augen verschlossen werden. Er sieht den, er verfolgt, wie sein Volk einst den sehen wird, in den es gestochen hat. Paulus betet, wie es auch einst die Nation tun wird. Er wird sehend, wie auch die Hülle einst von Israels Augen genommen wird. Paulus wird mit Heiligem Geist erfüllt, wie es auch Israel verheißen ist. Sein Dienst während der Apostelgeschichte ist ein priesterlicher unter den Nationen, als Amtsträger Christi, wie auch Israels zukünftiger Dienst ein priesterlicher unter den Nationen sein wird. Christus erschien Paulus wie der Blitz vom Himmel, also wird auch die Erscheinung des Menschensohns für Israel sein. So ist Paulus eine Frühgeburt. Dieser Dienst schließt ab mit der Apostelgeschichte und sein letzter und höchster Dienst beginnt in Rom als der gebundene Christi Jesu, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Dieser Dienst ist ausschließlich für die Nationen, die Gläubigen aus Israel, mit eingeschlossen. Nun darf Paulus dankbar fortfahren, Vers 10 und 11, in der Gnade Gottes aber bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die in mir wirkt, ist nicht vergeblich gewesen, sondern weit mehr als sie alle mühe ich mich, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Nun sehen wir, wie aus dem einstigen Verfolger ein herrliches Werkzeug der Gnade wird. So lag es im Plan Gottes, der ihn abgesondert hat vom Mutterleib an. Das lesen wir in Galater 1, Verse 15 und 16. Die Feindschaft musste sein, damit ein Muster der Herrlichkeit, der Liebe und Gnade Gottes zur Schau gestellt werden konnte, wie es ohne dies nicht möglich gewesen wäre. Das lesen wir in 1. Timotheus 1, 12 bis 16. Je größer die Herrlichkeit der Gnade erkannt wird, desto tiefer beugt sie. Haben wir heute auch schon mal gehört. Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde, die Erfahrung der Gnade aber beugt uns noch viel tiefer in den Staub. Wer hält sich nicht wie Paulus als gering und auch nicht gut genug? Muss nicht ein jeder mit ihm bekennen, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mögen wir unsere göttliche Herausrufung doch alle Zeit nur im Licht der Gnade sehen. Gnade beginnt das Werk in uns, Gnade trägt uns hindurch und Gnade vollendet das Werk Gottes in uns, denn jeder Gläubige ist Gottes Werk, nach Epheser 2, Verse 8 bis 10. So wie die Gnade Gottes in Paulus nicht inhaltslos geworden war, so gibt sie allein einem jeglichen Leben den wahren Inhalt. Kein geistliches Leben kann ohne die Gnade existieren. Die Gnade Gottes befähigte Paulus zu seinem mühevollen Leben, das uns der Geist Gottes wie kein anderes zeichnet. Paulus ist in Wahrheit der Typus eines Menschen in Christus. Aber alles schreibt er der empfangenen Gnade zu, nichts aus sich selber. Epheser 2, Vers 7 besagt, dass es eine unserer großen Aufgaben sein wird, in der Herrlichkeit den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade zur Schau zu stellen. Mit anderen Worten, die überhimmlische Welt soll an unserem irdischen Leben erkennen, was Gnade bewirkt. Dazu bedarf es keines makellosen, sondern eher eines sündhaften Vorlebens. Gnade kann ja nur dort wirksam sein, wo Sünde ist. Römer 5, 21 steht, wir dürfen dieses Wort natürlich nicht falsch verstehen oder missbrauchen gar, wo aber die Sünde zunimmt, da strömt die Gnade über. Und was diese überströmende Gnade an schwachen, unfähigen Menschen zu ihren Lebzeiten bewirkt, das demonstrieren wir einmal später in den herankommenden Äonen den Himmelsbewohnern. Ein wahrlich anschaulicher Unterricht über die Wirksamkeit der Gnade. Die uns bewusste Gnade ist der Anfang unserer irdischen Berufung und sie begleitet uns unser ganzes Glaubensleben hindurch. Und wenn Paulus bekennt, dass er in der Gnade das ist, was er ist, dann ist dies auch unser Zeugnis. Kein eigenes Verdienst, keine Werke oder gute Taten, nichts, was von oder aus uns kommt, könnte uns retten. Es ist einzig und allein die Gnade. Möge des Apostels Zeugnis in Epheser 2,8 auch unser ständiges Zeugnis und unser Lobpreis sein. Denn in der Gnade sind wir Gerettete. Einzig und allein in der Gnade. Deshalb ist diese Gnade auch einer der wichtigsten Pfeiler in dem Evangelium des Apostels Paulus. Ja, sie ist der Inhalt der von ihm bekannt gemachten heutigen Verwaltung. Am Anfang des 15. Korintherbriefkapitels stellt Paulus klar, dass es sein Evangelium ist, durch welches die Korinther gerettet werden. Es ist das Evangelium der Gnade, gerichtet an all jene aus allen Nationen, die Gott zuvor in Christus vor äonischen Zeiten, vor Grundlegung der Welt, auserwählt hat. Das Ziel dieses Evangeliums ist, die einzelnen Gläubigen auf ihre überhimmlischen Aufgaben zuzubereiten. Da schließen mit dem Gotteswort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun zusammen auferweckt wurdet, suchet das droben, wo der Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Auf das droben sinnet, nicht auf das auf Erden. Denn ihr starbet und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Amen.